Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Gestern hat in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas, der Prozess gegen ehemalige Führer der Roten Khmer begonnen. 30 Jahre nach dem Sturz des Pol Pot-Regimes, unter dem ein Viertel der kambodschanischen Bevölkerung umkam, steht nun zum ersten Mal ein Mann vor Gericht, der am Schrecken von damals beteiligt war. Der ehemalige Genosse Doig leitete ein berüchtigtes Foltergefängnis, in dem 17.000 Menschen umgebracht wurden. Er ist geständig. Über den Sinn dieses Prozesses und über die grausame Geschichte der Roten Khmer hat Susan Brunner mit Bernd Greiner gesprochen. Der Historiker und Politologe ist Leiter des Arbeitsbereichs Theorie und Geschichte der Gewalt am Hamburger Institut für Sozialforschung und Professor für Geschichtswissenschaft an der Universität Hamburg.
Das Tagesgespräch.
Vor 30 Jahren ermordeten die Roten Khmer ein Viertel der Bevölkerung im Land oder schufen die Bedingungen dazu, dass sie umkamen. Seit gestern steht ein Täter vor Gericht. Was ist der Sinn eines solchen Prozesses, Bernd Greiner?
Also, wenn man über den Sinn eines solchen Prozesses nachdenkt, dann würde ich zumindest drei Gesichtspunkte zur Diskussion geben. Einmal, macht es juristisch Sinn, diesen Prozess zu führen, denn er bestätigt die uneingeschränkte Geltung des Völkerrechts und des internationalen Strafrechts und damit auch alle Kriterien, die 1945 in Nürnberg zur Anwendung gekommen sind. Politisch meines Erachtens ist wichtig, das ist der zweite Punkt, dass dieser Prozess demonstriert, dass niemand über dem Recht steht. Es gibt keine Immunität, keine Verjährung für Verbrechen dieser Art, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und nicht zuletzt, und das ist möglicherweise ein genauso wichtiger, wenn nicht wichtigerer Aspekt, demonstriert dieser Prozess, dass die Angehörigen der Opfer ein Recht auf Aufklärung haben. Nicht nur die Angehörigen der Opfer, die gesamte Gesellschaft. Und diesem Bedürfnis wird mit diesem Verfahren hoffentlich, wir wissen es noch nicht, hoffentlich Rechnung getragen.
Jetzt sagen viele, ja 30 Jahre, das ist sehr lange her eigentlich und gerade vielleicht würden jetzt die Wunden anfangen zuzuheilen in Kambodscha und trotzdem hat man denn gar keine andere Wahl, als einen solchen Prozess zu machen.
Ich fürchte, man hat keine andere Wahl. Wie gesagt, solange die Hintergründe dieses Geschehens nicht aufgearbeitet sind, solange die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, bleibt immer eine schwerende Wunde, ob man will oder nicht. Und wir wissen das aus anderen Gesellschaften, dass eine nicht vollzogene Aufklärung schwerer wiegt als die Wunden, die anlässlich eines solchen Prozesses unweigerlich wieder aufgerissen werden. Ich glaube, man hat juristisch und moralisch wie politisch überhaupt keine Alternative als einen solchen Prozess, wenn die Umstände es denn erlauben, auch durchzuführen.
Also wenn man es nicht verarbeitet, dass es immer wieder hochkommt.
Genau, genau. Es bleibt ein unausgesprochenes im Hintergrund, etwas, was Menschen zutiefst verletzt hat, was in den Gang der Entwicklung dieser Gesellschaft eingegriffen hat, was unbegriffen ist. Und wenn man Unbegriffenes nicht versucht, begreifbar zu machen, dann bürdet man sich eine Last auf, die von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Jetzt Bernd Greiner, warum hat es denn so lange gedauert, bis dieser Prozess überhaupt anfangen konnte?
Nun, ich glaube, in erster Linie war der Kalte Krieg dafür verantwortlich. Es gab ja schon 1978, 1979, nachdem die Vietnamesen das Land besetzt hatten, erste Versuche, die Verantwortlichen, insbesondere Pol Pot, vor Gericht zu stellen. Und zwar unter Berufung auf die Statuten des Nürnberger Prozesses. Das haben die Vietnamesen im August 1979 versucht. Sie wurden damals von Seiten der USA, aber auch der UNO zurückgewiesen. Es wurde gesagt, das ist ein Propagandatheater, das ist ein Schauprozess, darüber haben wir kein Interesse. Die Frontstellung im Kalten Krieg war wichtiger als die juristische Aufarbeitung. Man wollte nicht mit den Vietnamesen, mit der Besatzungsmacht in Kambodscha kooperieren. Das war ein ganz wichtiger Punkt aus der Zeit heraus. Ähnlich erging es den Australiern, als sie einen Vorschlag machten, wenige Jahre später einen internationalen Gerichtshof einzusetzen. Nein, die Allianzen, die politischen Allianzen waren wichtiger. Die USA hatten sich verbündet mit der Exilregierung, mit der kambodschanischen Exilregierung, wo auch Rote Khmer drin vertreten waren. Und aus dem Grund, aus diesen politisch-strategischen Überlegungen heraus, wollte man diesen Prozess nicht haben.
Wenn man bedenkt, so viele politische Gründe, auch die UNO, die dagegen ist, ist es eigentlich wirklich fast ein Wunder, dass jetzt dieser Prozess doch endlich stattfindet.
Ja, es hat reichlich lange gedauert und es wäre wohl auch nicht zustande gekommen, wenn wir nicht in anderen Ländern seit den frühen 1990er Jahren ähnliche Prozesse hätten erleben können. Also in Jugoslawien, in Ruanda oder in Südafrika in Gestalt der Wahrheitskommission. Weltweit haben unterschiedliche Gesellschaften seit den 1990er Jahren Versuche unternommen, ihre Vergangenheit, ihre mörderische Vergangenheit juristisch und politisch aufzuarbeiten. Und unter dem Sog dieser Vorbilder hat man sich im Grunde genommen dann auch seit 2005 in Kambodscha darauf verständigt, Ähnliches zu machen.
Jetzt Bernd Greine, der kanadische Co-Ankläger Robert Petit, hat gesagt, das Gericht muss nicht nur Schuld oder Unschuld feststellen, sondern den Menschen vermitteln, was in diesem Land passiert ist. Das, was Sie am Anfang auch gesagt haben, es muss eine Aufarbeitung geschehen. Man muss den Menschen sagen, was passiert ist. Jetzt habe ich festgestellt, dass, obwohl das eigentlich nur 30 Jahre her ist, was passiert ist, das wissen viele nicht mehr, vor allem viele Jüngere nicht mehr. Ja. Deshalb die Frage an Sie, wer waren die Roten Khmer?
Tja, wer waren die Roten Khmer? Das war zunächst eine völlig unbedeutende Oppositionsgruppe, kommunistische Opposition, wie es sie in den 50er Jahren in allen Ländern, auch in der sogenannten Dritten Welt, gab. Sie waren in der Phase inspiriert, wenn Sie so wollen, durch die Tradition des westlichen Marxismus. Pol Pot hatte lange Jahre in Paris studiert. Aber der entscheidende Punkt ist, die Roten Khmer waren damals eine randständige Gruppe. Sie hatten keinen sozialen oder ideologischen Nährboden in Kambodscha selbst und sie wären wohl in der Bedeutungslosigkeit geblieben und hätten nie eine nennenswerte Rolle gespielt, wenn dieses Land nicht in die Mühlsteine des Vietnamkrieges, des in Vietnam geführten Krieges geraten wäre. Ohne diesen Krieg wären die Roten Khmer nicht zu der Terrorgruppe aufgestiegen, die sie dann seit den frühen 70er Jahren waren.
Dazu müssen Sie vielleicht noch ein paar Stichworte sagen, Bernd Greine. Der Vietnamkrieg auch als Auslöser dessen, was in Kambodscha passiert ist.
Ja, nun, der erste Schritt, die erste Phase des Aufstiegs der Roten Khmer erfolgte, nachdem wahrscheinlich mit amerikanischer Hilfe General Lon Nol gegen Prinz Sihanouk erfolgreich geputscht hat, 1970. Und die langjährige Regierung Kambodschas, die eine einigermaßen zwar korrupte, aber gleichwohl für asiatische Verhältnisse gleichwohl stabile Regierung gewesen ist, beseitigt hat. Im Exil schließt Sihanouk mehr oder weniger ein Bündnis mit den Roten Khmer. Und das verschafft diesen Roten Khmer einen unglaublichen Legitimitätszuwachs. Sie werden auf einmal respektiert, weil der alte Regierungschef, der in weiten Teilen der Gesellschaft respektierte und hoch anerkannte Prinz Sihanouk, mit ihnen in der Opposition gegen das Regime Lon Nol gemeinsame Sache machte. Das war das Erste. Und das Zweite, und das hängt unmittelbar mit dem Krieg in Vietnam zusammen, und zwar mit der Ausweitung derselben auf Kambodscha selbst, die Amerikaner führen seit März 1969 und dann forciert seit 1970 einen ausgedehnten Luftkrieg gegen Kambodscha, in der Meinung, den Ho Chi Minh-Pfad, also die Nachschublinie, militärische Nachschublinie nach Südvietnam unterbrechen und Militärbasen der Vietcong, die zu dieser Zeit in Kambodscha aufgebaut waren, zerstören zu können. Und indem sie fast das gesamte Ackerland ruinieren, indem sie ungefähr 1,1 Millionen oder 1,5 Millionen, die Schätzungen gehen auseinander, Kambodschaner durch diesen Luftkrieg töten, befördern sie einen unglaublichen Hass innerhalb der Landbevölkerung gegen den als Stellvertreter der USA wahrgenommenen Lon Nol. Und die Oppositionsgruppe, die Roten Khmer, bezieht daraus ihre Legitimation, ihren Auftrieb, ihre Anerkennung. Ohne das wären die nie in die Lage gekommen, auch nur im Entferntesten zur Staatsmacht zu werden.
Jetzt ist es eine Sache, eine Staatsmacht zu werden, eine Ideologie zu vertreten, aber die Roten Khmer haben schlussendlich ein Viertel der Bevölkerung Kambodschas umgebracht oder die Bedingungen geschaffen, dass diese Bevölkerung umgekommen ist. Warum denn?
Ja, das ist eine dieser Fragen, die immer noch Rätsel aufgibt. Es waren ideologische Überzeugungstäter. Die Roten Khmer haben im Grunde genommen ein Modell vertreten von Totalitarismus, was man als kruden Mix aus Stalin und Mao beschreiben könnte. Die hingen der Vorstellung an, man könne nicht nur eine neue Gesellschaft aufbauen, sondern auch nachgerade einen neuen Menschen züchten. Die waren ähnlich wie Mao, das lange Zeit gewesen ist, in einem Art Reinheitswahn befangen. Die wollten es darauf anlegen, die alte Gesellschaft, wie sie selbst sagen, mit Stumpf und Stiel auszurotten und etwas komplett Neues aufzubauen. Und sie haben, weil sie über die entsprechenden Machtmittel einerseits verfügten, über militärische Machtmittel, und weil sie in einer Gesellschaft agierten, die vom Kriege mürbe gemacht war, die vom Krieg erschöpft war, hatten sie die Möglichkeit, diese Gesellschaft auch zu terrorisieren. Sie verfügten über die Schaltstellen und über die Entschlossenheit, das zu tun, und sie haben es sehr schnell ins Werk gesetzt. Auch das kam ihnen zugute, überfallartig geradezu, nachdem sie im April 1975 in Phnom Penh in der Hauptstadt eingerückt waren, haben sie diesen Terror überfallartig inszeniert. Sie haben erst die Intellektuellen oder alle sogenannten Brillenträger, die als Intellektuelle galten, als erste ausgeschaltet, ermordet und damit dann die Opposition, potenzielle Opposition, stillgestellt, eingeschüchtert, und sie haben den Lebenden mit den Toten gedroht. Das hat funktioniert.
Also sie wollten eigentlich eine Gesellschaft schaffen, eine Agrargesellschaft, keine intellektuellen mehr Grundbedürfnisse, das Geld haben sie abgeschafft, die Banken haben sie abgeschafft, und trotzdem solche Gewalt, irgendwie muss das ja, müssen sie Leute auch überzeugen, dass die das mitmachen. Also zum Beispiel der Genosse Doig, der jetzt eben vor Gericht steht, in der kambodschanischen Hauptstadt, der hat insgesamt als Gefängnisleiter 17.000 Leute umgebracht oder umbringen lassen.
Also es funktioniert meines Erachtens in diesem Fall weniger durch Überzeugung, auch nicht durch vorauseilenden Gehorsam. Im Unterschied etwa zu China oder zu Stalins Sowjetunion, wo man immer noch sozusagen zurückgreifen konnte auf eine im vorauseilenden Gehorsam sich befindliche Gefolgschaft, hat man es in Kambodscha meines Erachtens in erster Linie mit kruder Gewalt und Terror durchgesetzt. Man hat Familien getrennt, Männer aufs Land, Frauen in andere Regionen deportiert. Man hat Zwangsehen durchgesetzt, man hat Versammlungsverbote ausgesprochen, und man hat in Unterschied etwa zu China oder zu UdSSR, zu Sowjetunion unter Stalin, keinen Personenkult betrieben, sondern man hat diesen Terror anonymisiert. Man wusste überhaupt nicht, wer dieser Pol Pot überhaupt ist. Den hat die Öffentlichkeit nie zu Gesicht bekommen. Der hat keine Versammlungen abgehalten, der hat keine öffentlichen Reden gehalten, der war nur als der Bruder Nummer 1 bekannt. Und man hat zurückgegriffen in der Umsetzung dieses Terrors auf ein fanatisiertes Militär, auf fanatisierte Soldateska, in erster Linie von sehr, sehr jungen Soldaten. Teilweise waren die zwischen 13, oder die Mehrheit war zwischen 13 und 18 Jahre alt. Das waren Kriegsweisen aus dem Bombenkrieg der Amerikaner, die im Grunde keinen sozialen Ort mehr hatten und die von den Roten Khmer rekrutiert wurden, für die Krieg zu einer Lebensweise geworden war und die deshalb zu allem entschlossen waren.
Jetzt, Bernd Greiner, Sie haben die Akten der Vietnam War Crimes Working Group intensiv studiert. Das waren Akten, die 1994 von den USA freigegeben wurden, die den Kriegsalltag in Vietnam, die Mentalität, aber auch die Brutalität zeigten. Warum haben Sie diese so intensiv studiert?
Nun, in erster Linie, weil ich ein Buch schreiben wollte, das den Vietnamkrieg aus anderer Perspektive als bisher üblich beleuchtet. 9 von 10 Büchern, die sich mit Vietnam auseinandersetzen, schreiben oder behandeln den Krieg aus der diplomatischen Perspektive, aus der politischen oder aus kulturellen Blickwinkeln. Und ich wollte mal deiner Frage nachgehen, was ist eigentlich, wie die Amerikaner sagen, on the ground passiert? Was ist im Kriegsalltag geschehen und warum?
Also von den Soldaten aus auch.
Von den Soldaten aus, genau, aber auch aus Perspektive der Opfer. Und da waren diese Akten, die im Nationalarchiv in Washington zugänglich sind, sehr aufschlussreich.
Was haben Sie da gefunden? Was hat das ausgelöst?
Nun, in erster Linie habe ich, das glaube ich sagen zu können, im Studium dieser Akten eine Antwort gefunden, warum asymmetrische Kriege, also Guerillakriege, Kriege zwischen einem vermeintlich Starken und einem vermeintlich Schwachen, so schnell zu einer überschießenden Gewalt führen können, warum die Radikalisierungsprozesse auf Seiten der Soldaten viel schneller ablaufen, als das in sogenannten normalen oder konventionellen Kriegen der Fall ist. Das war doch auch aus meiner Perspektive eine überraschende Erkenntnis.
Können Sie ein Beispiel dafür nennen?
Nun, es gibt Einheiten, die erst wenige Wochen im Land waren, die im Grunde genommen noch so gut wie keine Feindberührung hatten und trotzdem bei der erst sich bietenden Gelegenheit fähig waren zu Massakern, die bei der ersten sich bietenden Gelegenheit ganze Dörfer ausgelöscht haben. Warum? Weil sie mit diesem Kriegsalltag nicht zurechtkamen, weil sie permanent, egal wo sie standen und gingen, mit einem Sekundentod durch Sprengfallen oder durch Minen konfrontiert waren und die sich allmählich und in sehr kurzer Zeit in die Fantasie hineinsteigerten, sie müssten Rache an allem und an jeden nehmen, der für diese für sie unverstandene Situation verantwortlich ist. Und sie haben sich dann gerecht an allen, die sie als Unterstützer des Vietcong gesehen haben. Und zum Zweiten kommt dazu, sie wurden von Militärs geführt, von Unteroffizieren geführt, die ihrer primären Aufgabe, nämlich der Disziplinierung von Truppen, nicht im Mindesten nachgekommen sind und die es billigend in Kauf genommen haben, wenn nicht gar gefördert haben, dass solche Übergriffe verübt wurden.
Viele von diesen Soldaten waren ja auch sehr jung, nicht ganz so jung, wie Sie vorhin gesagt haben, in Kambodscha. Aber als Sie das so gelesen haben in den Akten, Sie haben gesagt, nachvollziehbar, weshalb diese Gewalt überhaupt so schlimm ausarten kann. Gibt es da Parallelen zu der Gewalt der Roten Khmer oder Parallelen eigentlich zu allen solchen Kriegen oder Situationen?
Also in dem Fall würde ich den Unterschied stärker machen. Was wir in Vietnam beobachten, sind Exzesse aus einem asymmetrischen Krieg heraus, die teilweise aus einer situativen Dynamik resultieren, die man nur erklären kann, wenn man sich sehr genau anschaut, wie Soldaten vor Ort auf diese Herausforderungen, auf diese Belastungen reagiert haben, wie sie nicht damit fertig wurden. In Kambodscha haben wir den anderen Fall eines geplanten Massenmordes. Was die amerikanische Armee in Vietnam gemacht hat, war ja nicht in diesem Sinne ein geplantes, vorab kalkuliertes Morden. Das ergab sich aus der Situation des Krieges heraus selbst, aus der Dynamik des Krieges. In Kambodscha hingegen haben wir es mit einer Terrorgruppe zu tun, also mit der Roten Khmer, die strategisch kalkuliert vorgegangen ist, die wussten, was sie taten und die es wollten, die es darauf da angelegt haben, so und so viel Prozent der Bevölkerung zu ermorden, um sozusagen auf dem Rücken dieser Toten ihre Herrschaft zu stabilisieren. Das ist ein ganz anderes Vorgehen, eine ganz andere Dynamik, als wir die in Vietnam beobachten können.
Und trotzdem, das wurde in Kauf genommen, zum Beispiel von den USA, auch von China unterstützt.
Es wurde in Kauf genommen. In dem Moment, wo Nordvietnam und beziehungsweise die Truppen des Vereinten Vietnam in Kambodscha einmarschiert sind, hat man seitens der USA ein strategisches Bündnis mit den Roten Khmer eingegangen. Man hat sie materiell unterstützt. China desgleichen. Man hat Tonnen von Waffen geliefert, in der Hoffnung, die Roten Khmer würden die von Vietnam eingesetzte Regierung stürzen können. Diese Kriegsallianz war wichtiger als alles andere. Man hat es billigend in Kauf genommen. Und nicht nur das. Die USA selbst haben sich während des Krieges in Vietnam und während der Ausweitung desselben auf Kambodscha Kriegsverbrechen schuldig gemacht, insbesondere die damals Verantwortlichen Richard Nixon als Präsident, unser nationaler Sicherheitsberater Henry Kissinger. Sie haben mit der Ausweitung des Luftkrieges unmittelbar Verantwortung auf sich geladen für den Tod von über 1 Million Zivilisten in Kambodscha. Und wenn Sie es ganz ernst nehmen mit diesem Prozess, dann könnte man oder müsste man zu dem Ergebnis kommen, dass auch Henry Kissinger sich vor einem solchen Tribunal zu verantworten hat.
Genau darauf wollte ich zurückkommen, Bernd Greiner. Also im Moment ist es ja so, bei diesem Prozess, jetzt steht erst einmal einer, ein Gefängnisleiter, Leiter eines Foltergefängnisses vor Gericht.
Ja, ja.
Und eigentlich dürfen nur Führungspersonen der Roten Khmer angeklagt werden. Andere ja. leben weiterhin unbehelligt, sind sogar noch in der Regierung. Ist das nicht ein Problem für einen solchen Prozess, weil es so zufällig wirkt, wer denn überhaupt vor ein solches Gericht gestellt wird?
Im Grunde ist das das Hauptproblem. Einmal, wer wird angeklagt? Es sind, wie Sie bisher sagten, nur die oberste Führung, abgesehen von dem Genossen oder Bruder oder wie immer Doig, also dem Folterknecht von Tuol Sleng. Es sind noch vier weitere auf der Liste, der ehemalige Außenminister, die Sozialministerin, der ehemalige Staatschef und der Stellvertreter Pol Potts. Das Problem ist, dass in der heutigen politischen und militärischen Elite in Kambodschas sehr viele ehemalige Rote Khmer tätig sind. Das heißt, den Kreis der Angeklagten über die bisher genannten, über diese oberste Führung hinaus auszuweiten, würde zu ganz anderen Problemen und Konflikten in der kambodschanischen Gesellschaft führen. Und das zweite Problem mit diesem Prozess ist meines Erachtens, dass die Anklage auf ein ganz, ganz enges Zeitfenster fixiert ist. Man will nur behandeln Probleme und Verbrechen, die bei der Besetzung und unmittelbar danach, also zwischen April und Mai 1975 in Phnom Penh sich abgespielt haben. Die ganze Vorgeschichte, der Kriegskontext und was ab Mai, Juni 1975 sich abspielte, ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Wenn man es nämlich ausweiten würde, dann würde man dazu kommen, auch andere Verantwortliche in Blick zu nehmen.
Trotzdem, Sie haben gesagt, Bernd Greiner, dass ein solcher Prozess wichtig ist, auch unter diesen Umständen. Jetzt, wenn man nochmal bedenkt, was die Roten Khmer gemacht haben, so viele Leute massakriert, so viele Leute, die umgekommen sind, ist da überhaupt Gerechtigkeit möglich, auch wenn diese jetzt verurteilt werden und möglicherweise lebenslänglich, viele sind ja schon Greise, so lange leben die auch nicht mehr im Gefängnis sind.
Nun, damit sprechen Sie ein Grundproblem an, das sich bei allen Massenmorden, bei Genoziden stellt, was sich auch in den Nürnberger Prozessen gestellt hat, was in allen Nachfolgeprozessen, in allen Prozessen gegen Holocaust-Täter zum Beispiel immer wieder zur Sprache kam. Selbstverständlich kann man Massenmorde in dieser Dimension nicht mit juristischen Mitteln sozusagen wiedergutmachen. Also es gibt keine Wiedergutmachung für Morde in dieser Größenordnung. Man kann sie nicht, schon gar nicht ungeschehen machen, und man kann auch nicht sich der Illusion hingeben, auf dem juristischen Wege ein moralisches Gleichgewicht wiederherzustellen oder das moralische Gefüge wieder in Ordnung zu bringen. Das nicht. Aber man muss diese Prozesse führen, allein aus einem zivilisatorischen Selbstverständnis heraus. Wo stünden wir denn, wenn wir auf dieses Mittel verzichten würden? Wenn wir nicht mit dem Mittel der Strafprozessordnung, des Völkerrechts, des internationalen Strafrechts unser Möglichstes tun würden, um Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen? Wenn wir kein Signal geben würden, wir machen alles, auch wenn wir solche Vorgänge nicht verhindern können, wir tun alles, um im Nachhinein Aufklärung zu schaffen und so gut es geht, den Angehörigen der Opfer Genugtuung zu verschaffen. Wie gesagt, man kann nicht der Meinung anhängen, in irgendeiner Weise eine moralische Wiedergutmachung damit zu praktizieren. Das wird nie gehen, dafür ist der Schaden zu groß. Aber man kann erinnern daran, dass bestimmte Dinge von der zivilisierten Völkergemeinschaft einfach nicht akzeptiert werden dürfen.
Und im besten Fall der Prozess auch als Lernprozess.
Im besten Fall als Lernprozess, im besten Fall als ein Prozess, von dem man nicht weiß, zu welchen Weiterungen und zu welchen Ergebnissen und Konsequenzen er führen wird. Als in frühen 90er Jahren die Prozesse in Jugoslawien begannen, haben auch viele das belächelt und gesagt, wozu soll es führen? Das hat langfristig keinen Nutzen. Aber wir haben gesehen, dass es sehr wohl eine Diskussion in Gang setzt, eine politische Diskussion, eine juristische Debatte. Und wie ich eingangs sagte, das, was jetzt in Kambodscha sich abspielte, ist ohne das Vorbild Jugoslawien, ohne das Vorbild Ruanda, ohne die Wahrheitskommission in Südafrika oder El Salvador nicht zu denken. Und wer weiß, welcher Stein angestoßen wird innerhalb von Kambodscha, um über die Beschränkungen, denen dieser Prozess jetzt unterliegt, hinauszugehen und möglicherweise ganz anderes noch zu machen.
Bernd Greiner, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Tagesgespräch zum Beginn des Prozesses gegen Führer des grausamen Khmer Rouge-Regime in Kambodscha vor 30 Jahren. Das war Bernd Greiner, Historiker und Politologe. Er leitet den Arbeitsbereich Theorie und Geschichte der Gewalt am Hamburger Institut für Sozialforschung.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.